Guten Morgen. Wir lesen heute einen Text, der es in sich hat. Einerseits, weil Jesus den Menschen da ganz klar die Wahrheit sagt. Andererseits, und das war für mich das eigentlich Herausfordernde, weil dieser Text eine Verheißung enthält. Und zwar eine Verheißung, die mich irgendwie aufgerüttelt hat, weil ich mich gefragt habe, stimmt das denn? Also nicht, stimmt die Verheißung an sich, sondern stimmt es in meinem Leben? Ist das wirklich so? Ist es bei mir so? Und vielleicht geht es euch ähnlich. Wir lesen mal zusammen den Text und die Verheißung wird euch sicherlich auffallen. Der Text steht in Johannes 7, die Verse 25 bis 53. Nochmal kurz zur Einordnung, weil es noch eine Weile her ist, dass wir die letzte Predigt über das Johannesevangelium gehört haben. Jesus ist hier am Laubhüttenfest in Jerusalem und ja, es rumort schon in Jerusalem und die Juden haben schon beschlossen, ihn eigentlich umbringen zu wollen. Und die Menschen, ja, sind irgendwie unsicher, wissen nicht genau, was sie von Jesus halten sollen. Und jetzt ab Vers 25, Johannes 7. Da sagten einige von den Bewohnern Jerusalems, ist dieser Mensch es nicht, den sie zu töten suchen? Und seht nur, er redet ganz öffentlich und man sagt ihm kein Wort. Die Oberen werden doch nicht etwa zu der Erkenntnis gekommen sein, dass dieser der Messias ist? Freilich, von diesem wissen wir, woher er stammt. Wenn aber der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Da rief Jesus im Tempel, wo er lehrte, laut aus, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich stamme. Und doch bin ich nicht von mir selbst ausgekommen, sondern es ist der rechte Sender, der mich gesandt hat, den ihr aber nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm her ausgegangen bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn festzunehmen, doch niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aus dem Volke kamen aber viele zum Glauben an ihn und sagten, wird wohl Christus, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser getan hat? Die Pharisäer erfuhren, dass das Volk solche Ansichten im Geheimen über ihn äußerte. Daher schickten die hohen Priester und Pharisäer Diener ab, die ihn festnehmen sollten. Da sagte Jesus, nur noch kurze Zeit bin ich bei euch. Dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich dann suchen, aber nicht finden, und wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden zueinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er etwa zu den Juden gehen, die unter den Griechen zerstreut leben und der Lehrer der Griechen werden? Welchen Sinn hat dieses Wort, das er ausgesprochen hat, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich dann bin, dahin könnt ihr nicht kommen? Am letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus da und rief laut aus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Nun sagten manche aus dem Volk, die diese Worte gehört hatten, dieser ist wirklich der Prophet. Andere sagten, er ist Christus. Wieder andere meinten, Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, dass Christus aus dem Samen Davids und aus der Ortschaft Bethlehem, wo David gewohnt hat, kommen soll? So entstand seinetwegen eine Spaltung unter dem Volk. Einige von ihnen hätten ihn nun gern festgenommen, aber keiner legte Hand an ihn. So kamen denn die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern zurück und diese fragten sie, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Diener antworteten, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Da erwiderten ihnen die Pharisäer, habt auch ihr euch irreführen lassen? Ist etwa irgendein Oberer oder ein Pharisäer zum Glauben an ihn gekommen? Nein, nur dieses gemeine Volk, das vom Gesetz nicht weiß, verflucht sind sie. Da sagte Nikodemus, der früher einmal zu Jesus gekommen war und ihrer Partei angehörte, verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn zuvor verhört und seine Schuld festgestellt hat? Da gaben sie ihm zur Antwort, stammst du vielleicht auch aus Galiläa? Forsche doch nach und lerne begreifen, dass aus Galiläa kein Prophet hervorgeht. Ich würde gern beten und dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, das ja uns wirklich vieles zu sagen hat. Und wenn man hier vorne steht und predigen darf oder soll, dann ja, kann man eigentlich immer nur einen kleinen Ausschnitt daraus weitergeben, das, was man selbst irgendwo erkannt hat. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, das, was ich begreifen konnte, weiterzugeben und ja, dass diese Predigt heute wirklich uns allen zum Segen wird. Amen. Ich bin heute so frei, nicht auf alles einzugehen, was dieser Text erwähnt, sondern ich möchte mich tatsächlich nur auf zwei Verse konzentrieren, weil ich denke, dass sie sozusagen die Kernaussage von diesem Abschnitt sind. Und es geht um die Verse 37 und 38. Da heißt es: Am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief laut aus: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und weil ich mich auf diese zwei Verse konzentrieren möchte, habe ich die Predigt auch genannt, Ströme lebendigen Wassers. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen. Der erste heißt Ströme lebendigen Wassers, die Voraussetzung. Der zweite, Ströme lebendigen Wassers, Beispiele. Und der dritte, Ströme lebendigen Wassers, Hindernisse. Erster Punkt, Ströme lebendigen Wassers, die Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung dafür, dass ja aus einem Menschen Ströme lebendigen Wassers fließen können? Jesus sagt in Vers 37, wen da dürstet, der komme zu mir her und trinke. Es ist also eigentlich nicht nur eine Voraussetzung, sondern es sind drei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist Durst. Also wen da dürstet, sagt ja Jesus. Der zweite ist, man muss zu Jesus kommen. Jesus sagt, der komme zu mir. Und der dritte, wir müssen bei Jesus trinken. Das heißt, also er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und die Frage ist, was meint Jesus mit diesem Durst? Meint er den tatsächlichen körperlichen Durst? Ich denke, da sind wir uns einig, diesen Durst, den meint er nicht. Er meint den Durst, der den Trinker zum Trinker macht. Denn der Trinker, also der Alkoholiker, der trinkt ja nicht so viel, weil er so einen starken körperlichen Durst hat, sondern der trinkt so viel, weil er durch dieses Trinken eine innere Leere füllen will. Der Workaholic, der arbeitet so viel, weil er in seinem Leben eine Leere spürt, die er durch diese viele Arbeit füllen will. Der Magersüchtige hungert sich fast zu Tode, weil er, so paradox es klingt, durch dieses Hungern irgendwie versucht, eine Leere, eine Erfüllung zu finden, die er füllen will. Und der Spielsüchtige, der spielt, weil er durch dieses Spielen eine Leere füllen will. Der Sexsüchtige schaut einen Porno nach dem anderen, weil er eine Leere füllen will. Menschen verlieren sich in Social Media, weil sie eine Leere füllen wollen. Und diese Leere, diesen Durst, den meint Jesus, wenn er hier davon spricht, wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Und auch wenn wir jetzt weder Spiel- noch sexsüchtig sind und auch kein Alkoholproblem haben, dann kennen wir diesen Durst trotzdem. Diesen Durst nach mehr. Nach mehr Erfüllung, nach mehr Freude, nach mehr Leben. Und das heißt, wenn Jesus hier davon spricht, dass der Durst hat, zu ihm kommen soll, dann meint er damit jeden von uns, weil wir alle irgendwie diesen Durst doch kennen. Und die Frage ist, wo gehen wir hin, wenn wir durstig sind? Jesus sagt, wenn der dürstet, der komme zu mir. Warum zu Jesus? Weil Jesus immer die Antwort ist, wenn wir in der Kirche sind. Ja, stimmt. Aber weil Menschen geschaffen sind von Gott, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Gott hat den Menschen so angelegt, dass er sich nach Beziehung zu Gott sehnt. Gott möchte Gemeinschaft mit uns und wir wollen das eigentlich auch, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht merken. Als Gott die Menschen geschaffen hat, da hatten sie perfekte Gemeinschaft mit ihm. So war es von der Schöpfung an, bis dann der Sündenfall kam, an dem diese Gemeinschaft, diese perfekte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist. Und seit diesem Punkt, seit die Menschheit sich von Gott entfernt und entfremdet hat, trägt eigentlich jeder Mensch eine Art Loch im Herzen, das nur durch Gott selbst wieder gefüllt werden kann. Und deshalb, weil unsere tiefste Sehnsucht eigentlich darauf ausgerichtet ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, deswegen sollen wir zu Jesus kommen, wenn wir diesen Lebensdurst in unserem Leben erfahren. Und bei ihm, bei Jesus, da dürfen wir trinken. Und dieses Trinken, das ist hier sicherlich ein Synonym für den Glauben. Für den Glauben an Jesus, dafür, dass wir ihm vertrauen sollen. Und beim christlichen Glauben geht es ja nicht einfach nur um ein bloßes Fürwahrhalten, um irgendwie eine intellektuelle Sache, dass ich glaube, ja, Jesus gibt es wirklich, es gibt diesen Jesus, es gibt einen Gott, das glauben auch die Dämonen. Sondern wenn wir hier von Glauben reden, dann ja, heißt es, dass wir wirklich diesem Jesus auch vertrauen wollen. Dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir ihm unsere Schuld bekennen und dass wir Vergebung erfahren. Dass wir, im Bild gesprochen, das Steuerruder unseres Lebens an Jesus abgeben und er die volle Kontrolle über unser Leben bekommt. Das meint Jesus, wenn er davon redet, dass wir zu ihm kommen sollen und bei ihm trinken sollen. Er meint diese Beziehung, diese seit dem Sündenfall verlorene Beziehung zu Gott, die wir wiederherstellen sollen, dadurch, dass wir an Jesus Christus und an seinen Opfertod am Kreuz glauben. Und wenn wir das glauben, dann sind nicht alle unsere Probleme auf einmal gelöst. Und damit sind auch nicht alle unsere Sehnsüchte auf einmal gestillt und damit ist auch nicht alles Leid in unserem Leben vorbei. Aber wenn wir Jesus haben, wenn wir an ihn glauben, dann müssen wir an unseren Problemen nicht mehr verzweifeln. Dann müssen wir unsere Sehnsüchte nicht mehr auf Biegen und Brechen befriedigen und wir müssen am Leid in unserem Leben nicht mehr zerbrechen. Weil wir in Jesus denjenigen gefunden haben, der unserem Leben einen tieferen Sinn gibt und der uns an das Ziel, nämlich in Gottes Herrlichkeit, bringen wird. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir seine Kinder sind oder wenn wir durch Jesus Gottes Kinder sind, dann haben wir eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Dann haben wir eine Hoffnung, die schon jetzt aus der Ewigkeit in unser Leben hineinstrahlt und uns die Gewissheit gibt, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch wenn dieser Weg manchmal steinig und schwer ist. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat es schon hier und jetzt, aber er hat es auch in alle Ewigkeit. Und dieser Ausblick auf die Ewigkeit, der lässt uns das Leben hier auf der Erde auch wieder mit anderen Augen sehen. Kleines Beispiel von uns als Familie. Wir haben in den letzten Monaten nach einer neuen Wohnung gesucht. Und jeder, der zurzeit auf Wohnungssuche ist, der kennt das Problem. Entweder die Wohnung ist zu weit weg, sie ist zu klein oder sie ist zu teuer. Und so ging es uns auch. Immer wieder haben wir was angeschaut. Nein, zu weit weg. Nein, zu teuer. Nein, doch zu klein. Und irgendwann war ich so ein bisschen verzweifelt. Und habe so angefangen, innerlich auch zu hadern. Warum können sich eigentlich andere ein Haus leisten und ich mir nicht? Hätte ich vielleicht doch lieber einen anderen Beruf lernen sollen, Karriere machen und ein Haus bauen? Warum wohnen eigentlich so viele alte Leute allein in ihren riesigen Häusern, statt in eine kleine Wohnung zu ziehen und ihr Haus an eine junge Familie, Klammer auf, natürlich an uns und dazu sehr günstig, Klammer zu vermieten oder zu verkaufen? In meinem Kopf, da ging es auf einmal ganz, ganz viel um mich und das, was ich will und meine Wünsche und das, ja, wie ungerecht doch alles ist. Und natürlich wusste ich gleichzeitig auch, dass meine Gedanken falsch sind. Dass es ganz viele Menschen gibt, denen es schlechter geht als mir. Und die sofort mit meiner Lebenssituation tauschen würden, wenn sie die Chance dazu hätten. Aber ein Gedanke, der mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, war der, dass diese ganzen Wohnungen und Häuser, die wir hier auf dieser Erde haben, so schön sie auch sein mögen, nicht sind im Vergleich zu dem, was Jesus für uns vorbereitet, wenn wir seine Kinder sind und eines Tages bei ihm im Himmel sein werden. Das heißt, dass er Wohnungen für uns vorbereitet und bereithält. Also warum sollte ich jetzt auf ein Einfamilienhaus mit Garten neidisch sein, wenn ich in der Ewigkeit eine Wohnung bekomme, die Jesus selbst für mich rausgesucht hat und die dann schöner ist als das Schönste, was ich mir hier überhaupt erträumen kann? Das war so ein Gedanke, der mich immer wieder ein bisschen geerdet hat. Danach kamen immer wieder die neidischen Gedanken, aber dieser Gedanke hat mich auch immer begleitet. Und ich glaube, das lässt sich übertragen, so ein Gedanke. Ich muss nicht neidisch sein auf den, der sich die Weltreise leisten kann oder jedes Jahr dreimal in Urlaub fliegt, weil ich mal die ganze Ewigkeit Zeit haben werde, Gottes neue Welt zu erkunden. Die Aussicht auf die Ewigkeit, die gibt Trost und Hoffnung, wenn die eigenen Kräfte weniger werden oder wenn man krank wird, weil es in Gottes Herrlichkeit mal keine Krankheit und keine Gebrechen und kein Leid und kein Geschrei und keine Schmerzen mehr geben wird. Die Aussicht auf die himmlische Heimat, die hilft, wenn man hier auf der Erde die irdische Heimat verlassen muss. Die Freude auf ein Wiedersehen im Himmel hilft, auch mit dem Verlust von geliebten Menschen umzugehen, wenn diese Menschen gläubig waren. Und das alles ist nicht einfach nur ein Vertrösten auf die Ewigkeit, so wie es manchmal den Christen vorgeworfen wird, sondern es ist ein zutiefst realistischer Blick auf das ganze Leben. Denn unser ganzes Leben sind ja nicht diese 70 oder 80, vielleicht 90 oder 100 Jahre auf dieser Erde, sondern diese paar Jahre sind nur ein verschwindend geringer Bruchteil von unserem ganzen Leben. Das ganze Leben wird niemals aufhören. Wir haben eine ganze Ewigkeit vor uns. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir über unser Leben nachdenken. Hier auf dieser Erde werden die Weichen gestellt für das, wo ich mal die Ewigkeit verbringe. Und Jesus sagt, wer da dürstet, wer diesen Durst nach Leben hat, der komme zu mir und trinke. Die Frage ist, hast du es schon getan? Bist du schon zu Jesus gekommen? Hast du bei ihm schon getrunken? Bist du ein wiedergeborenes Kind Gottes? Kommen zum zweiten Punkt, Ströme lebendigen Wassers, Beispiele. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn er dir deine Schuld vergeben hat und er Herr deines Lebens ist, dann werden aus deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. So haben wir es gelesen. Das ist diese Verheißung, von der ich vorher gesprochen habe, die mir auch zu schaffen gemacht hat. Wo ich mich gefragt habe, stimmt das? Ist das in meinem Leben so? Und wenn ja, wo und wie zeigt sich das? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen und die sich jeder von uns stellen sollte. Wo zeigt sich denn diese Verheißung in meinem Leben? Wo sind diese Ströme lebendigen Wassers? Und vielleicht müssen wir davor die Frage klären, was sind denn diese Ströme lebendigen Wassers? Ich glaube, dass es hier um die Auswirkungen des Glaubens in meinem Leben geht. Dass es um die Frucht des Geistes geht und um die Gaben des Geistes Gottes, die er in meinem Leben wirkt und die anderen um mich herum zum Segen werden, um das mal ganz fromm auszudrücken. Wenn wir Christen sind, dann werden wir zu Kanälen, durch die die Liebe Gottes zu den Menschen fließen soll oder durch sie fließt. Und die Frage ist, bin ich so ein Kanal? Bist du so ein Kanal? Haben die Menschen um dich herum Anteil an dem neuen Leben, das Gott dir gegeben hat? Kann Gottes Liebe, Gottes Segen, Gottes Wahrheit durch dich zu den Menschen fließen? Und das Schöne bei Gott ist ja, dass er nicht irgendwie, wenn man zu ihm kommt, alle genau gleich macht. Jeder von uns ist unterschiedlich geschaffen, jeder von uns ist unterschiedlich begabt und auch nach unserer Bekehrung hat nicht jeder exakt den gleichen Auftrag. Nicht jeder wird Pastor, nicht jeder wird Bauer, nicht jeder wird Wissenschaftler oder irgendwas, sondern jeder Mensch hat von Gott einen, glaube ich, bestimmten Auftrag. Gott bereitet Werke für uns vor, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele anschauen mit euch von Menschen, die ja durch die wirklich Ströme lebendigen Wassers geflossen sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen William Wilberforce schon mal gehört habt. Es war ein Abgeordneter im britischen Parlament und er hat sich als überzeugter Christ im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert für die Abschaffung des Sklavenhandels eingesetzt. Und er ist nach vielen Jahren auch irgendwann zum Ziel gekommen. Das war ein Politiker, überzeugter Christ, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers geflossen sind und der dieses unsägliche Leid des Sklavenhandels mit beendet hat. Hudson Taylor, Gründer der China Inland Mission, durch den und durch seine Mission, ich weiß nicht, wie viele Tausende oder vielleicht sogar Millionen von Menschen zum Glauben an Christus gefunden haben. Menschen, die davor auf dem direkten Weg in die Hölle waren. Pfarrer Wilhelm Busch, der vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg im Ruhrgebiet Menschen das Evangelium gepredigt hat und durch den viele, viele zum Glauben gekommen sind und im Glauben gestärkt wurden. Und das Buch mit den Predigten von ihm, Jesus unser Schicksal, lesen wir heute noch und das wird heute noch aufgelegt und gedruckt. Das sind jetzt drei sehr bekannte Männer, die wahrscheinlich jeder, der schon etwas länger in der Gemeinde ist, zumindest mal den Namen irgendwie gehört hat. Aber schon an ihnen sieht man, dass Gott einfach ganz unterschiedliche Wege mit den Leuten hat. Und dass er sie ganz unterschiedlich gebraucht. Aber eines ist bei diesen drei Männern gleich, aus ihnen flossen Ströme lebendigen Wassers. Die Menschen um sie herum, die haben etwas von der Liebe Gottes gehört, gesehen und erfahren durch diese Männer. Aber jetzt sind wir normalerweise keine Hudson Taylors hier, keine William Wilberforces und auch keine Wilhelm Buschs, sondern wir sind die ganz normalen Christen. Und wenn ich an meine Kindheit denke, dann war da einer, ein ganz normaler Christ, der mich geprägt hat. Es war mein Nachbar, der hieß Martin. Der war kein Pfarrer, der war kein China-Missionar, der war auch kein Abgeordneter. War ein ganz einfacher Mann, Sohn von einem Bauernehepaar, keine hohe Schulbildung, von verschiedenen Krankheiten geplagt, ledig, von manchen als einfältig belächelt, aber ein herzensguter Mann und ein hingegebener Christ. Und dieser Mann, der hat für mich schon gebetet, als meine Mutter noch mit mir schwanger war. Und als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, da konnte ich immer bei ihm vorbeikommen und er hatte immer ein freundliches Wort für mich. Er war gastfreundlich, großzügig und von einer großen Liebe zu Jesus und den Menschen erfüllt. Und über den Martin, der wird wahrscheinlich niemals jemand ein Buch schreiben. Aber er war einer, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers geflossen sind. Und wenn wir hier in unsere Gemeinde schauen, dann gibt es auch bei uns viele, über die niemals ein Buch geschrieben werden wird. Wahrscheinlich die meisten. Aber wir alle, wenn wir Christen sind, wir haben, ja, Gott möchte durch uns den Unterschied machen. An unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Und wenn du deinen Arbeitskollegen, deinen Kindern oder deinen Nachbarn bewusst in der Liebe Gottes begegnest, dann werden auch aus deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die Menschen werden merken, dass du etwas hast, was sie auch gerne hätten. Und wichtig ist, denke ich, dass wir uns da nicht mit anderen vergleichen, oh, der ist ja viel besser als ich oder ich bin ja viel besser als der, sondern wir müssen uns fragen, ob wir selbst im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste aus dem machen, was Gott uns anvertraut hat. Und das sollten wir am besten nicht nur uns selbst fragen, nicht nur in uns gehen, sondern zu ihm gehen mit diesen Fragen. Und das führt mich auch zum dritten Punkt, Ströme lebendigen Wassers, Hindernisse. Wenn du vielleicht merkst in meinem Leben, da sind diese Ströme lebendigen Wassers gar nicht da, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum das vielleicht so ist. Die erste Frage, die du stellen könntest oder stellen solltest, wäre, bin ich überhaupt Christ? Denn wenn du nicht Christ bist, wie sollen dann aus dir diese Ströme lebendigen Wassers fließen? Das funktioniert nicht. Aber wenn du Christ bist, wenn es wirklich in deinem Leben diesen Punkt gab, an dem du umgekehrt bist, an dem du Jesus dein Leben geschenkt hast, er dir deine Schuld vergeben hat und du ein Kind Gottes wurdest, gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten, warum diese Ströme vielleicht gerade nicht fließen. Es könnte sein, dass diese Ströme tatsächlich eigentlich da sind, du sie aber nicht siehst. Dann kannst du Jesus darum bitten, dass er dir zeigt, wo solche Ströme vorhanden sind. Und es kann gut sein, dass Jesus dein Gebet erhört. Es kann aber auch sein, dass er einfach sagt, du, lebe einfach dein Leben weiter bewusst mit mir und lass dir meiner Gnade genügen. Du musst gar nicht sehen, was ich alles durch dich tue. Ich möchte dich einfach so gebrauchen. Ich weiß nicht, ob der Martin, von dem ich vorher erzählt habe, ja jemals mitbekommen hat, was er für einen prägenden Eindruck auf mich und sicherlich auf andere gehabt hat. Ich habe es ihm leider nie gesagt. Und ich kann es ihm auch nicht mehr sagen, weil er schon lang beim Herrn ist. Aber bei ihm waren diese Ströme da und vielleicht hat er es nie mitbekommen. Und so kann es auch bei dir sein, dass diese Ströme da sind, aber du es gar nicht siehst. Es kann aber auch sein, dass diese Ströme tatsächlich nicht da sind, weil du als Kanal der Liebe Gottes irgendwie blockiert bist. Zum Beispiel, weil du Sünde in deinem Leben tolerierst. Gottes Wort sagt, du sollst nicht Ehe brechen, aber du bist regelmäßig auf Pornoseiten unterwegs. Gottes Wort sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber du lebst seit langem im Streit, gerade mit denen, die dir am nächsten stehen, ohne alles daran zu setzen, dich zu versöhnen. Gottes Wort sagt, und hier kannst du dir jetzt überlegen, was Gottes Wort denn zu deiner Lieblingssünde zu sagen hat. Es kann auch sein, dass wir falsche Prioritäten setzen. Der Satz von Beat Abri damals, der hat mich eiskalt erwischt, als er gesagt hat, es soll ja Christen geben, die länger fernsehen, als dass sie beten. Wir haben keinen Fernseher, bin ich also fein raus. Aber tatsächlich zählen wahrscheinlich YouTube, Netflix und Disney Plus auch dazu. Und wenn wir unsere Bildschirmzeit mit unserer Gebetszeit vergleichen, dann findet man wahrscheinlich auch gewisse Hinweise auf den Verbleib der Ströme lebendigen Wassers. Wenn wir geistlich unterernährt sind, weil wir uns zu wenig mit Gottes Wort beschäftigen, dann muss uns auch nicht wundern, wenn diese Ströme lebendigen Wassers eher wie Rinnsale aussehen. Warum sage ich das? Um uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Ja, auch. Um uns aufzurütteln, nicht nur einfach um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern wirklich um uns nochmal neu aufzuwecken. Weil wenn wir ein Problem in unserem Leben erkannt haben, dann können wir es auch lösen. Heute ist der 24. November, das heißt in genau einem Monat ist der Heiligabend. Da erinnern wir uns daran, dass Jesus auf diese Erde kam. Zum ersten Mal als Kind, um hier zu leben und auch zu sterben für unsere Schuld. Und gleichzeitig erinnert uns die Adventszeit aber auch daran, dass Jesus gesagt hat, er kommt wieder. Und der Zeitpunkt, dass Jesus wiederkommt, ist jetzt so nah wie noch niemals davor in der Geschichte. Logisch, gell? Und deswegen sollten wir doch die Zeit auch auskaufen. Deswegen sollten wir aufhören, unsere Zeit mit irgendwelchen Nichtigkeiten zu verdandeln und zu Jesus kommen. Ihn auch um Vergebung bitten, wenn wir irgendwo falsche Prioritäten gesetzt haben, wenn wir Sünde im Leben toleriert haben, uns daran gewöhnt haben. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und auch als Christen haben wir diesen Durst. Und auch als Christen müssen wir immer wieder, glaube ich, neu begreifen, dass die Lösungen für unseren Durst, den uns die Welt anbietet, dass das keine echten Lösungen sind. Die Welt sagt immer, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, haben, 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 haben. Und das prasselt auf uns ein, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aber es sind keine echten Lösungen. Konsum wird nie deinen Lebensdurst stillen. Nur Jesus kann diesen Durst wirklich stillen. Nur bei ihm werden wir echte Erfüllung finden. Und deshalb lasst uns ihn bitten, dass er uns verändert. Lasst uns wieder neu auf ihn ausrichten, dass wir wieder neu über ihn staunen und dass wir neu von ihm fasziniert sind. So dass es uns geht wie diesen Männern, die Jesus eigentlich hätten gefangen nehmen sollen und die dann zurückkommen und sagen, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Und dann werden auch aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen.